Also in dieser geschwisterlichen Atmosphäre möchte ich nicht mit Damen und Herren beginnen, sondern sagen, liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder in Jesus. Mit Freude möchte ich euch einige Gedanken zu dem mir gestellten Thema Erneuerung als Lebensprozess vortragen. In der Tat, das Leben ist ein Prozess. Eine fortschreitende Entwicklung voller Überraschungen, Führungen und Fügungen. Meine Begegnung mit Hans Wiedenmann, dem Leiter dieses Hauses, ist Teil dieses Prozesses. Wenn ich mich recht erinnere, trafen wir uns zum ersten Mal bei Birgitta und Maria in Buderath. Daraus ergab sich eine Beziehung mit Hannah und George Miley, eben erwähnt, aus den USA. Gemeinsam, Hans und ich glaube, du warst auch dabei, Daniela, gemeinsam durften wir die beiden auf ihrem Weg durch Köln begleiten. Auf der Spurensuche nach Hannas jüdischer Kindheit, auf der Spurensuche der ersten Stationen ihrer Eltern auf dem Weg in die Vernichtung, eben vor allen Dingen Bahnhof Deutz, von wo sie aus den Zug, den Viehtransport besteigen mussten, um dann gen Osten zu fahren und dort vernichtet zu werden. Solche Begegnungen hinterlassen Spuren im Gedächtnis, in der Psyche. Sie werden Teil des Lebensprozesses. Über solche Spuren, die zum großen Teil hinter uns liegen, die aber auch noch auf uns zukommen, wollen wir heute reflektieren. Mein eigenes Leben begann 1938. Ich darf also gerade nicht nur die 70, sondern die 77 feiern oder habe sie schon gefeiert. Vor wenigen Wochen. Am Ende des Stimme aus dem Hintergrund. Am Ende des Zweiten Weltkrieges 45, gestern vor 70 Jahren, wie eben erwähnt, war ich 7 Jahre alt und tief geprägt von den lebensbedrohenden Erlebnissen damals im Ruhrgebiet mit all den furchtbaren Bombardierungen. Nach dem Abitur 1958 wurde ich zu den Weißen Vätern geführt, einer internationalen Missionsgesellschaft, die 1868 in Nordafrika gegründet, sich ausschließlich in den Dienst der Menschen in Afrika gestellt hat. Ich durfte dann 39 Jahre in Afrika dienen. Nach dem Studium in London, in Trier, London und Rom, in Rom war ich während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da wurde ich nach Ghana geschickt, als Dozent für dogmatische Theologie an eine Ausbildungsstätte für zukünftige afrikanische Priester. Während der Semesterferien bin ich viel herumgereist und musste mit Schmerz feststellen, dass es im ganzen Land nur Missionsstationen, Schulen, Kliniken und Krankenhäuser gab. Überall war man busy, busy, busy. Aber es gab keine ausdrücklichen Orte des Gebetes, keine Klöster in dem Sinne, keine Tagungshäuser, keine Orte für Exerzitien und Einkehrtage, wo man Ermutigung und spirituelle Hilfe hätte finden können. Nach dieser etwas ausführlichen biografischen Einführung bin ich bei meinem ersten Punkt für heute angekommen. Orte der inneren Erneuerung. Es braucht Orte wie das hiesige Zentrum für Erneuerung, wo man Halt machen kann im dahineilenden Lebensprozess, wo man Richtweisung finden kann, die Behandlung von Lebenswunden, wo man neue Ermutigung und Zurüstung erfährt für den weiteren Weg. 1973, vor 42 Jahren, konnte ich das Priesterseminar von Tamale in Nordghana verlassen, Und mit der Ermutigung meiner Oberen und mit der Unterstützung von zwei missionsärztlichen Schwestern, alleine hätte ich das unmöglich gepackt, die die Vorsehung Gottes auf wunderbare Weise bereitgestellt hatte, genau solch ein Zentrum wie dieses hier in der Stadt Kumasi im südlichen Ghana gründen. Das Center for Spiritual Renewal. Also Center und Renewal ist drin. Es gibt nur das eine Wort, Spiritual ist noch dazu, eben zu Deutsch Zentrum für geistliche Erneuerung. Die ganze Anlage mit verschiedenen Häusern und einer wunderschönen Kapelle trägt auch heute noch reiche Frucht und ist mit den Jahren zu einem Modell geworden für andere ähnliche Zentren, nicht nur in Ghana, sondern auch in anderen Ländern Afrikas. Bis heute bin ich davon tief überzeugt, nur in den seltensten Fällen kann die normale Kirchengemeinde, vor allem der alleinige Sonntagsgottesdienst, einen Menschen, der versucht, sein Christsein ernst zu nehmen, so nähren, unterstützen und ausrüsten, dass er echt Frucht tragen kann für den Aufbau des Reiches Gottes. Jedenfalls möchte ich Sie alle an dieser Stelle tief ermutigen, von solchen Orten wie diesem hier reichlich Gebrauch zu machen und sich dort wegweisende Impulse für den Fortgang des eigenen Lebensprozesses zu holen. Ich selber bin von der Notwendigkeit solcher Zentren so sehr überzeugt, dass ich nach meiner Wegberufung von Ghana und meiner Ernennung nach Uganda schon bald nach meiner Ankunft die Gründung eines weiteren Erneuerungszentrums des Emmaus Center in Katikamu, einige von Ihnen sind da gewesen und euch sind da gewesen, haben das besucht, in die Hand nehmen konnte. Aber jetzt so viel zu dem. Jetzt möchte ich mit euch in die Tiefe gehen, zum Jesus der Evangelien und ihn fragen, was verstehst du unter Erneuerung als Lebensprozess? Selbstverständlich finden wir diese Worte nicht im Munde Jesu, aber die Realität einer Erneuerung des Denkens, Redens und Handelns findet sich bei ihm auf Schritt und Tritt. Er lebt Erneuerung vor und erwartet sie als Frucht bei seinen Zuhörern, seinen Jüngern und denen, die ihm nachfolgen. Beginnen wir bei seiner eigenen einschneidenden Erneuerungs- und Veränderungserfahrung, die er bei seiner Taufe im Jordan erlebte. Und ich denke dabei nicht so sehr an die Wassertaufe durch Johannes, sondern ich habe vor allem seine Taufe mit dem Heiligen Geist, sein persönliches Pfingsten im Blick. Das Aufreißen des Himmels, die Stimme des Vaters, die überwältigende innere Erfahrung: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Jesus war von Ewigkeit her der geliebte Sohn des Vaters gewesen, wie auch während der 30 vorausgegangenen Jahre in Nazareth. Aber nun ergreift ihn die Zuwendung des Vaters so neu und so tief, dass er seine gesamte bisherige Lebensweise, sein Zimmermannsein mit allem, was damit zusammenhing, hinter sich lässt und hinausschreitet in die Welt seines Volkes, um das, was er selber erfahren hatte, an die Menschen weiterzugeben. Nachdem ich vor einigen Jahren selber von dieser Realität in der Eremushöhle am See von Genezareth, einige von euch kennen die sicher, Eremushöhle kennt ihr nicht? Das ist schade. Sie ist ganz, ganz, ganz nah, direkt am Berg der Seligpreisung. Ich werde euch den Weg zeigen. Da wurde ich tief in dieser Höhle. Das ist Markus 1, früh am Morgen, nachdem er am Tag vorher so viele Leute geheilt hatte, hat Jesus sich zurückgezogen. Nach der Tradition ist er gefunden worden von Petrus und den anderen, die ihn gesucht haben, in dieser Höhle. Und ist eine wunderbare Höhle. Und ich bin selbst dort, habe dort viele, viele Stunden verbracht in dieser Höhle, einmal eine ganze Nacht, und bin zutiefst überzeugt, dass A und O jeder geistlichen Erneuerung ist diese Erfahrung. Du bist geliebt, du bist kostbar, du bist wertvoll. Während im Gegensatz das Grunddefizit und die Quelle der größten Lebenswunden die mangelnde Erfahrung von Liebe und Wertschätzung ist. Ich möchte vermuten, wenn wir ein Medikament oder eine Technik hätten, um die riesigen Liebeslöcher in den Herzen und Gefühlen unserer Mitmenschen aufzufüllen, dann könnte nahezu 90% aller psychiatrischen Kliniken geschlossen werden. Dann hätten wir eine andere Menschheit. Der Mensch wird neu. Jeder Mensch, gleich welcher Kultur oder Religion, habe ich in Afrika erlebt, wenn ihn authentische Liebeszuwendung und Wertschätzung so erreichen, dass sie tatsächlich in seinem Inneren ankommen kann. Das war die fundamentale Strategie Jesu, um Menschen umzugestalten, um sie zu erneuern. Ob das Zachäus war, ob das Maria Magdalena war oder all die anderen. Durch seine Worte und Taten der Zuwendung zeigte Jesus den Menschen: Du bist zutiefst geliebter Sohn oder Tochter meines himmlischen Vaters. Mit Liebe in seinen Augen, in seinen Händen, in seinem Herzen hat er sich auf den Weg gemacht. In den folgenden 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens floss sein ganzes Tun und Sein aus dieser Quelle. Es war sein Herzensanliegen, die Liebe, die er vom Vater empfangen hatte, an die nach Liebe dürstende Menschheit weiterzugeben. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das war sein Programm, seine Strategie. Und so setzt er Zeichen der Verwandlung. Zeichen, die deutlich machen, hier ist Liebe am Werk, die Liebesdefizite auffüllt. Denken wir nur an sein erstes Zeichen, an die Hochzeit zu Kana, an den mangelnden Wein, der zu einer Überfülle wird. 600 Liter Wasser werden in Wein verwandelt. Verwandlung ist ein ganz wichtiges Thema in seinem Leben, eben bis in den Abendmahlsein hinein, wo eben Brot und Wein verwandelt werden in seinen Leib und sein Blut. Sein mit Liebe überfließendes Herz treibt ihn wieder und wieder, die legalistische Barriere des Sabbatgebotes zu übersteigen, um Menschen in Not, in Krankheit und Tod seine Zuwendung zu schenken. Und das Ergebnis davon sind Erneuerung, Heilung und Leben. Angetrieben vom Geist des Vaters geht Jesus so weit, dass er sich in Liebe total hingibt an die Menschheit. Zuerst unter den Zeichen von Brot und Wein in der Eucharistie im Abendmahl, dann in brutaler Realität am Kreuz. Er, der immer ein Liebender gewesen war, wurde zum Liebenden bis zur Vollendung. Das Ziel seines Lebensprozesses war erreicht. Jetzt zu uns. Halten wir fest, das Fundament jeglicher menschlicher Erneuerung ist die liebende, wertschätzende Zuwendung. Wir alle, die wir hier versammelt sind, leben daraus. Wir werden dadurch immer wieder erneuert, wenn wir diese empfangen. Gleichzeitig haben wir als Christen die fundamentale Berufung, genau diese liebende, wertschätzende Zuwendung auch an andere Menschen weiterzugeben. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Nach 39 Jahren des Wirkens in Afrika kann ich allen Gruppen, Organisationen und Gemeinden, die bereit sind, Gelder nach Afrika zu schicken, um dort auf die eine oder andere Weise zu helfen, sagen: Bitte tut es nicht, bevor ihr nicht bereit seid, wenigstens einmal im Jahr mit einer kleinen Delegation selber hinzufahren, um zunächst liebende Zuwendung zu verschenken und diese dann mit finanziellen Zuwendungen zu bestätigen. Dann kann Neues geschehen. Dann geschieht wahre Entwicklungshilfe. Wenn man nur Geld schickt, und das angefangen von der Regierung, da ist immer die Gefahr. Letztlich, das Ziel wird letztlich nicht erreicht. Letztlich wird die Selbstsucht gefördert, letztlich wird Korruption gefördert, letztlich wird das Ich gefördert und ich meiner mir mich und manches geht schief. In den Abschiedsreden Jesu an die Jünger, wie sie im Johannesevangelium wiedergegeben sind, heißt es sinngemäß: Wer sein Jünger sein will, muss Frucht tragen. Und diese Frucht besteht darin, etwas von seiner Liebe, seiner liebenden Zuwendung weiterzugeben. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Das war ihm selber Gebot bis zum Tode. Wer diese Frucht nicht bringt, so heißt es an dieser Stelle, ohne Nachsicht, wird von ihm abgeschnitten wie eine Rebe vom Weinstock. Wir sind also berufen, alle ohne jede Ausnahme erneuernde und immer wieder erneuerte Liebe weiterzugeben. Wir sind berufen, Liebe zu schenken in einem bis zum Lebensende nicht aufhörenden Prozess. Ich denke da an meine Mutter. Wenige Tage vor ihrem Tod, es fehlten noch 3 Wochen bis zu ihrem 93. Geburtstag, konnte ich sie noch ein letztes Mal im Hospiz besuchen. Sie war nicht mehr fähig zu sprechen. Aber ihr letzter, mich tief ins Herz treffender Liebesblick ist mir geblieben. Sie hat geliebt bis zum Ende. Wir können nur geben, was wir selber empfangen haben. Damit eine Rebe Trauben hervorbringen kann, in unserem Fall Trauben der Liebe, muss die Rebe verbunden sein mit dem Weinstock, der Quelle von Saft, von Leben. Wir müssen, um Liebe geben zu können, immer wieder neu Liebe empfangen. Und auch dies in einem nie endenden Prozess. Es ist immer geben und empfangen, geben und empfangen. Wir alle wissen um die tragische Situation von Eheleuten, deren Liebe füreinander daran ist, zu verdunsten, zu verflüchtigen. Wenn die verschenkte, die ausgegebene Liebe nicht ersetzt wird durch neue Liebesimpulse von außen oder innen, dann geht sie verloren. An dieser Stelle berichte ich gerne von einer Erfahrung, die mich jetzt volle 50 Jahre lang begleitet. Im Mai 1975 konnte ich in Rom an der ersten internationalen Konferenz der weltweiten katholischen charismatischen Erneuerung teilnehmen. Einer der Vorträge hatte im Programm den Titel Muscular Christianity, Muskelchristentum. Ich fragte mich sehr, was das wohl zu bedeuten habe. Dann erklärte uns der englische Benediktiner Vater Ian, es sei ihm aufgefallen, dass so viele Predigten, so viele Beicht- und Seelsorgegespräche darauf hinausliefen, zu ermutigen, nun streng dich mal richtig an. Nun fass mal einen guten Vorsatz, dann wird alles besser werden. Das lief auf Selbstverbesserung aus eigener Kraft hinaus. Aber so machte er deutlich: Erstens, das funktioniert so nicht. Und zweitens, wenn wir aus eigener Kraft besser, liebender werden könnten, dann bräuchten wir keinen Erlöser, keine Gnade, keinen Heiligen Geist. Letztlich wären wir nicht mehr Christen, sondern Heretiker, zum Beispiel Pelagianer. Nein, um immer wieder neu Liebende zu sein und es zu bleiben, brauchen wir eine andere Kraft als unseren eigenen guten Willen. Unsere eigenen Muskeln. Römer 12,2, Hans hat es schon erwähnt, steht dabei nicht im Widerspruch zu dieser Aussage. Wandelt euch, so heißt es in der Einheitsübersetzung, wandelt euch und erneuert euer Denken. Für Paulus, das sieht so aus, macht es auch aus euch selber, aber für Paulus geht das, so etwas ohne Gnade geht das überhaupt nicht. Gleich Vers 3 bestätigt das, vor allem aber ein Text wie Epheser 3, 14 bis 21, nehme nur ein kurzes Stückchen. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Da kommt die Kraft her, da kommt die Stärke her. Der Vater wie auch der Heilige Geist werden hier als Quellen der Liebe genannt. Selbstverständlich ist die uns vertrauteste Quelle Jesus, der uns sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ich verbinde dieses Zitat aus Johannes 15,9 mit einem Tag vor vielen Jahren in Ghana, in diesem Zentrum. Ich war mit einer heftigen Malaria, mit vermutlich 40 Grad Fieber aufgewacht und morgens um 7 sollte ich für die Hausgemeinschaft des schon erwähnten Center for Spiritual Renewal die Heilige Messe feiern. Johannes 15,9-17 war das Evangelium. Mein Impuls bei diesem Fieber war reduziert auf nur eine Zeile. Heute höre ich in meinem elenden Zustand zunächst für mich selber und dann für euch, bleibt in meiner Liebe. Mir wurde die Kraft geschenkt, die Eucharistiefeier zu beenden. Als es mir dann wieder besser ging, habe ich das Wort remain in my love, wie ich es im Englischen eben gelesen hatte, an mein Bett geklebt, wo es hängen blieb, bis ich 1984 Ghana verlassen musste. Immer wieder habe ich mich auf diese Weise erinnern lassen. Bleib in seiner Liebe. Fall da nicht heraus, sonst schaffst du es nicht, mit all den Herausforderungen fertig zu werden. Wenn unsere Liebe frisch und stark bleiben soll, müssen wir uns im Grunde täglich danach ausstrecken, neuen Nachschub zu erhalten. Ähnlich wie Nahrung und Schlaf. Die ersten Mittel dazu sind selbstverständlich Gebet und Schriftlesung. Persönlich lerne ich jetzt im Alter, 77, im Gebet immer weniger Worte und Gedanken zu gebrauchen, sondern still zu werden, vielleicht die Hände auszubreiten und einfach göttliche Liebe in mich hineinfließen zu lassen. Wenn ich noch ein Wort gebrauche, dann vor allem das so tiefe Zwei-Buchstaben-Wort, du. Ich finde, es ist ein wunderbares Körper-, Seele- und Geist-stärkendes, ein erneuerndes Gebet. Unser ganzes Thema Erneuerung als Lebensprozess findet sich da wieder, in dieser einen Silbe, du. Ja, das nach Liebe dürstende Gebet, das eben vielleicht wortlos ist oder nur mit diesem einen oder einfach Liebe oder sonst einfach ganz, ganz kurz sein kann, als Wort, als Gedanke. Dieses nach Liebe dürstende Gebet ist die erste Quelle. Ich denke an Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir, nach seiner Liebe. Oder auch Psalm 63, Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Wir finden Liebeszuwendung im Gebet. Und es geht darum, still zu werden, nicht nur ständig von uns aus zu beten, Gedanken, Worte zu formulieren, sondern es geht darum zu empfangen. Als katholischer Priester bin ich obendrein privilegiert, ich will das nicht auslassen, praktisch jeden Tag die heilige Eucharistie feiern zu können, den Leib und das Blut des Herrn zu empfangen und dann ein Stück liebender Vereinigung mit ihm erleben zu dürfen. Ich weiß auch von evangelischen Christen, vor allen Dingen evangelischen Pfarrern auch, die einfach diese Quelle gefunden haben, die jeden Tag Abendmahl feiern. Ich möchte das nur ermutigen, unterstreichen. Im Übrigen beginne ich jeden Morgen in meiner Nasszelle, indem ich ein langes Streichholz entzünde. Ich habe es wieder einen mitgebracht, vielleicht kennt ihr das schon. Das ist, wenn ich am Spiegel ankomme, so mit den Augen noch ein bisschen, dann habe ich immer solch, bei Rossmann sehr günstig zu haben. Krieg aber nichts für die Reklame. Ich entzünde ein Streichholz. Damit fängt mein Tag an. Und ich bete so oder ähnlich, ich habe das nicht formuliert. Komm, Heiliger Geist. Entzünde in mir heute neu das Feuer deiner Liebe. Lass mich heute ein Liebender sein. Schenke mir, Heiliger Geist, deine Kraft und Gnade, dass ich heute dein Feuer an meine Mitmenschen weitergeben kann. So oder ähnlich. Danach bete und singe ich in Sprachen. Wenn das vertraut ist, dann wisst ihr, wovon ich rede. Auch das ist eine wunderbare Weise, göttliche Liebesenergie tanken zu können. Ich nenne das Ganze mein Mini-Pfingsten auf nüchternen Magen. Hat sich sehr bewährt. Es gibt viele weitere Mittel, um sich erneuern zu lassen, um im Strom göttlicher und menschlicher Liebe schwimmen zu können. Wieder denke ich an meine Mutter. Viele Jahre lang fuhr sie jeden Mittwochabend mit Straßenbahn und Zug von Recklinghausen, wo wir wohnten, nach Münster, um sich dort im Focolare einer katholischen Laiengemeinschaft, mit anderen Frauen zu treffen und auszutauschen. Die Ehe meiner Eltern war aus verschiedenen Gründen extrem schwierig. Hier bei ihren geistlichen Schwestern konnte meine Mutter ihre Lasten abladen. Hier fand sie den Zuspruch und die Ermutigung, die sie brauchte, und kam gestärkt zwischen 23 und 23.30 Uhr zurück nach Hause, um dann am folgenden Tag den Weg mit meinem schwierigen Vater weiterzugehen. Ich könnte noch viele andere Weisen, einfach Zellgruppe oder was immer, all das ist da gemeint. Ich könnte noch viele andere Weisen aufführen, wie wir uns geistlich und körperlich regenerieren können, um dann in der Lage zu sein, weitere Früchte der Liebe zu tragen. Ich denke an die Teilnahme an einem Konzert oder das Hören einer CD, vor allen Dingen Lobpreis-CDs zum Beispiel. Ich denke an meinen persönlichen täglichen Spaziergang, heute ist er ausgefallen, aber sonst ist er da, im Blücherpark, ganz in meiner Nähe, einige von euch kennen den, nur 5 Minuten von meinem Haus entfernt. Jedenfalls wird es von wesentlicher Bedeutung für einen fruchtbaren Lebensprozess sein, dass jeder von uns Mittel und Wege findet, die ihm oder ihr entsprechen, um uns nicht nur zu verausgaben und auf längere Sicht womöglich ein Burnout zu bekommen, sondern um innerlich immer wieder neu aufgebaut und erneuert zu werden und dann in der Lage zu sein, eben an andere weiterzugeben, was wir selber getankt haben. Erneuerung als Lebensprozess auch in den uns umgebenden Lebensbereichen. Bisher habe ich Erneuerung als Lebensprozess vor allem auf der individuellen, der persönlichen, weil ich überzeugt bin, alles muss bei mir selber anfangen. Aber selbstverständlich ist das eine viel zu enge Sichtweise für einen Jünger Jesu, für jemanden, der ein authentischer Christ sein will. Alle uns umgebenden Lebensbereiche bedürfen ständig der Erneuerung und wir haben eine Mitverantwortung, dass diese geschieht. Eine Erneuerung in unserer persönlichen, liebenden Lebensweise funktioniert nur, wenn sie auch die uns umgebenden Lebensbereiche zumindest tangiert, anrührt, bewegt. Als ersten zu betrachtenden Bereich möchte ich unsere Kirchen nennen, zu denen wir gehören. In der dogmatischen Konstitution über die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils finde ich in Nummer 8 das folgende Statement. Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und die Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen war, umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoß. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Ecclesia Semper Reformanda. Diese 3 lateinischen Worte, die dort nicht im Text stehen, bringen die Situation auf den Punkt. Die Kirche muss immer erneuert werden. Ich glaube, es ist Karl Barth, der diesen Ausdruck auf Latein zuerst formuliert hat. Ob als Amtsträger, als Ehrenamtliche, als Ehrenamtlicher oder als Ehrenamtliche oder als getauftes Mitglied, Wir alle tragen Mitverantwortung für unsere Kirchen. Die Liebe Christi wird uns drängen, alles uns Mögliche in Wort und Tat dazu beizutragen, dass unsere Kirchen am Leben bleiben, im Glauben, in der Liebe, in der Treue zum Evangelium. In der Zeitschrift Christ in der Gegenwart vom 3. Mai, also gerade eine Woche alt, dieses Jahres, war die Rede, ich vermute in Anlehnung an das Germanwings-Unglück, vom Sinkflug der Kirchen. Ich bin mir bewusst, vermutlich sind unsere Möglichkeiten, konkret in unserer Gemeinde vor Ort einen Beitrag zu Veränderungen und zur Erneuerung zu leisten, relativ begrenzt. Der Einzelne kann oft nicht sehr viel bewegen. Das Mittel allerdings, das uns allen zu jeder Zeit zur Verfügung steht, ist das fürbittende Gebet, und diesen Beitrag zur Erneuerung sollten wir nicht unterschätzen, dass wir beten für unsere Kirche in Sinkflug, im weniger werden, im Zurückgehen. Es ist notwendig, und alle anderen Schritte selbstverständlich sind auch, die möglich sind, wir sollten sie gehen. Als nächsten Bereich möchte ich unser Europa, unseren eigenen Staat und seine Regierung bis hin zur Regierung unserer Stadt, unseres Stadtteils, unseres Dorfes erwähnen. Auch da gibt es ständig Strukturen, die verbessert, das heißt erneuert werden müssen. Und erneut sind auch wir gefragt, auch hier unseren Beitrag zu leisten. Zumindest sind wir berufen, kritisch hinzuschauen. Ist das, was da jetzt im Gang ist, aus christlicher Sicht wirklich zum Wohl unseres Europa, unserer Stadt, unseres Landes? Ein Weg, um da konstruktiv mitzuwirken, sind zum Beispiel die sozialen Netzwerke im Internet, wie Awaz oder Citizen Go. Ich weiß nicht, einige von euch werden das kennen. Einmal registriert und unterschreibt man eine Petition nur mit der Eingabe seiner eigenen E-Mail-Adresse. Und die Masse der Unterschrift, Hunderttausende manchmal, macht es dann und übt Einfluss aus. Und wenn eben solch ein Paket mit Tausenden und Tausenden und Tausenden von solchen Unterschriften abgegeben wird, dann hat das oft schon Folgen. Ich möchte nur ein einziges, heute höchst brisantes Thema nennen, bei dem neue Wege, ein neues Denken erforderlich sind. Es ist die Frage, wie gehen wir in unserem Land und in unserer Umgebung mit den Flüchtlingen aus den Krisengebieten der Welt um. Wenn wir uns dem Lebensprozess des erneuerten Denkens verschrieben haben, können wir diese Herausforderung und andere nicht einfach außen vor lassen. Ein dritter Bereich, den ich unterstreichen möchte, ist die heutige Situation der Wirtschaft. Papst Franziskus, früher priesterlicher Hirte in den Slums von Buenos Aires, hat in seinem Schreiben Die Freude des Evangeliums starke Worte benutzt, um den gegenwärtigen Zustand zu beschreiben. Ich zitiere ganz kurz: Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, so schreibt der Papst, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Besse um 2 Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Nummer 53 oder in Nummer 55 heißt es: Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen. Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbes hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Es würde zu weit führen, noch weitere mit brennendem Herzen geschriebene Zitate anzuführen. Ich möchte nur noch einige Kapitelüberschriften aus diesem Dokument des Papstes, aus diesem empfehlenswerten päpstlichen Dokument zu erwähnen. Ein ganzes Kapitel: Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung der Armen und Schwachen. ein ganzes Kapitel. Nein zu einer Vergötterung des Geldes. Ein weiteres. Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen. Ein weiteres. Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Ich bin mir voll bewusst, kaum jemand unter uns hier Anwesenden zählt zu den Reichen und Mächtigen, die in der Lage wären, in diese Wirtschaft der Maximierung des Profits wirksam einzugreifen. Aber wir haben eine Stimme vor Gott und den Menschen. Letztlich beginnt jede Erneuerung mit einer Vision. Es gilt, die Vision einer gerechteren Wirtschaft im Herzen zu tragen, uns kundig zu machen und diese Vision dann den Menschen in unserem Umfeld nahezubringen. Einen letzten Impuls möchte ich dem Thema der Bewahrung der Schöpfung widmen. Wir alle wissen, wie sehr unsere Erde heute ächzt und stöhnt unter der brutalen Ausbeutung, die wir Menschen ihr antun. Die Abholzung der Wälder, die Verseuchung der Flüsse und Meere durch Abfall, die Verpestung durch Luft, der Luft durch Abgase, die Zerstörung der Artenvielfalt von Pflanzen und Insekten durch Pestizide, die Zerstörung der Ackerböden durch Chemikalien, die Veränderung von Pflanzen durch Genmanipulation. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, schreibt Paulus in einem wuchtigen Satz in Römer 8,19. Ja, seien wir solche Söhne und Töchter Gottes, die im Haus und Garten, beim Gebrauch unseres Autos, in der Art unserer Müllentsorgung bedacht sind auf das Wohl der Erde, damit auch spätere Generationen sich noch an dieser Welt erfreuen können. Es gäbe noch weitere Bereiche, in denen die Erneuerung zum ständigen Lebensprozess gehört und gehören sollte. Ich erwähne nur das riesige Feld von Ehe und Familie, heute von so vielen Seiten bedroht und angegriffen. Man könnte dazu noch viel sagen. Es ist völlig klar, nicht jeder von uns kann auf allen diesen verschiedenen Gebieten in gleichem Maße tätig sein. Jeder muss da seiner gottgegebenen Berufung, seinen Begabungen, seinem inneren Antrieb durch den Heiligen Geist folgen. Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen: Der Ausgangspunkt jeder Lebensprozesserneuerung befindet sich, wie immer man es dreht und wendet, im Modell, wenigstens so bin ich überzeugt, der Erfahrung Jesu am Jordan. Der Geist trug Jesus die tiefe Liebe und Wertschätzung des Vaters zu. Wo bei uns diese göttliche Zuwendung und Anerkennung auf die eine oder andere Weise, oft durch menschliche Vermittlung, ankommt, da werden wir neu. Da erfährt unser Lebensprozess einen positiven Anschub. Da werden wir befähigt, anderen einen lebensspendenden Impuls zu schenken. Es ist der Geist, der lebendig macht, sagt Jesus bei der Brotrede in Kapernaum. Es ist der Geist der Liebe. Du sendest deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde, heißt es in Psalm 104, Vers 30. Lassen wir uns von diesem Geist der Liebe erfüllen, und es entsteht Neues in uns und um uns herum. Unser Lebensprozess wird ein guter, ein gesegneter sein. Das wünsche ich einem jeden von euch am heutigen Freundestag. Amen.